Der Predigtext für heute steht in Römer 12, die Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund deine Ehre verkündige. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, hier in Heiligenstadt, zunächst einmal darf ich euch ganz herzliche Grüße ausrichten von der Gemeinde, aus der ich komme, aus der Gemeinde Forchheim. Manche kennen mich ja noch aus der Zeit, wo ich dort der Pastor war. Ich bin dort mittlerweile Pastor im Ruhestand und wir fühlen uns dort in der Gemeinde und auch in Oberfranken natürlich immer noch sauwohl. Und deshalb freue ich mich, dass wir auch hier miteinander Gemeinschaft haben können, heute Morgen, über Gottes Wort. Den Predigtext habt ihr gerade gehört. Und ich hoffe zuversichtlich, dass ihr das ein oder andere hören werdet über den Text, was ihr so vielleicht bisher noch nicht gehört habt. Dieses Wort knüpft ja an, das werden wir sehen, auch an Ostern, an Jesu Tod und seine Auferstehung. Nun, wir alle sind von den Folgen der Pandemie in irgendeiner Weise betroffen oder betroffen gewesen. Sei es, dass manche Corona gehabt haben. Manche sind davon völlig genesen. Manche haben mit längeren Folgen immer noch zu kämpfen. Wir kennen alle die Einschränkungen im alltäglichen Leben. Und die hat sich nicht zuletzt auch ausgewirkt auf unsere Gemeindeveranstaltungen, auch auf unsere Gottesdienste. In der ersten Zeit wurden sie ja sogar verboten. Und viele Gemeinden haben dann auch keine Gottesdienste gehalten. Dann wurde es wieder erlaubt, dann wurden neue Einschränkungen wieder genannt. Das hat ja auch über die Bedeutung des Gottesdienstes manche ins Fragen gebracht. Also zum einen, manche haben ja lange Zeit nur im Wohnzimmer die Gottesdienste verfolgt, aber viele haben erkannt, es ist gut, dass es die technischen Möglichkeiten gibt. Und dann grüße ich auch alle, die jetzt zuhören, auch in den Zimmern von der Übertragung her. Aber die leibhaftige, leibliche Gemeinschaft ist doch nicht zu ersetzen. Andererseits haben nicht unsere Schwestern und Brüder in der Verfolgung oft dieselbe Situation, dass sie sich gar nicht als Gemeinde zusammenfinden können im Gottesdienst, sondern dass sie viele Monate lang sich in den Hauszellen, in den Gemeindezellen treffen. Müsste uns das nicht vielleicht auch zu denken geben? Was passiert, wenn noch hier Gottesdienst ausfällt, bricht dann das Gemeinschaftsleben zusammen? Ich bin sicher hier in Heiligenstadt ja nicht. Die Bedeutung des Gottesdienstes wird aber auch von dem Bibeltext, den du, Rolf, ihm vorgelesen hast, noch einmal in anderer Weise betroffen. Denn es heißt, so ermahne ich euch durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, eure Körper Gott zur Verfügung stellt als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Und wenn ihr jetzt dies aufmerksam lest, dann werdet ihr merken, da ist von einem Gottesdienst die Rede, der nicht der Gottesdienst ist, den wir heute zusammen feiern. Es geht bei Paulus in diesem Fall nicht um den Gottesdienst der Gemeinde in der Versammlung. Es geht um den Gottesdienst jedes Einzelnen der Kinder Gottes persönlich. Der Gottesdienst, in dem wir zusammen sind, dauert anderthalb Stunden vielleicht. Aber der Gottesdienst, von dem Paulus spricht, dauert die übrigen 6 Tage und restlichen 22 Stunden. Das sollte uns zu denken geben, dass wir vielleicht neu darüber nachdenken. Ja, was bedeutet also mein Leben? Was heißt das, wenn mein Leben ein Gottesdienst sein soll? Was es heißt, wenn mein Alltag zum Gottesdienst wird, wie das Thema der Predigt lautet? Wie ist das? Und welche Beziehung hat das zum Gottesdienst am Sonntagmorgen? Ich glaube, dass beides zusammengehört. Dass wir den Gottesdienst am Sonntagmorgen brauchen, um Zurüstung und Stärkung zu bekommen, dass wir ausruhen dürfen von dem, was uns die Woche begleitet und zu schaffen gemacht hat. aber dass dann der Alltagsgottesdienst dazu da ist, dort unseren Glauben zu leben und nicht Sonntagschristen zu werden, die sonntags ein anderes Gesicht haben als unter der Woche und das auch dann ihre Mitmenschen entsprechend spüren lassen. Nun heißt es, gebt eure Leiber zum Opfer. Nun, bei Opfer denkt jeder von euch vielleicht etwas anderes oder vielleicht gar nichts. Was fällt uns zum Thema Opfer denn ein? Und wir wissen, dass in der Religion Tiere geopfert werden. Wir wissen auch, dass manchmal vom Opferbringen die Rede ist. Vielleicht, wenn man einen besonderen Geldbetrag für einen besonderen Zweck opfert, wie für die Gemeinde oder auch jetzt für Notlinderung in der Ukraine. Opfer, das und Israel hat ebenfalls Opfer gehabt. Und daran denke ich zuerst, und wir werden sehen, dass dieser Bibeltext sehr viel mit den Opfern des Alten Bundes zu tun hat. Was ist ein Opfer? Nun, ein Opfer hat daran das Gemeinsame, dass jemand etwas Besonderes weggibt, auf etwas Besonderes verzichtet, zugunsten eines anderen oder zugunsten eines höheren Zweckes. Wenn nun Paulus sagt, gebt doch eure Leiber, euren Körper, euer Leben Gott zum Opfer dar, dann meint er damit, dass wir sagen, ich trete meine Eigentumsrechte ab und meine Ansprüche an mich selbst an Gott. Alles, was ich bin und habe, soll dir, Gott, gehören. Du sollst darüber verfügen. Du sollst mich gebrauchen, so wie du willst. Das ist ganz schlicht und einfach zunächst einmal damit gemeint, dass wir unser Leib als Opfer Gott zur Verfügung stellen sollen. Aber ist das nicht eine ziemliche Zumutung, dass wir alles, was wir sind und haben, weggeben an ihn? Nun, warum ist das so? Nun, da knüpft Paulus an das an, was er in den ganzen Kapiteln vorher erklärt hat. Denn es heißt, ich ermahne euch, ich ermutige euch, Kraft der Barmherzigkeit Gottes. Was ist denn diese Barmherzigkeit Gottes? Die Barmherzigkeit Gottes ist das, was wir in den letzten Wochen bedacht haben, was Jesus für uns am Kreuz getan hat und wie er von den Toten auferstanden ist für uns. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Gelobt sei Gott, heißt der Wochenspruch, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir leben noch ganz dicht nach Ostern. Und das, was Paulus schreibt, ist ja die Ursache für Ostern, dass Jesus sein Leben für mich gegeben hat, dass es Gottes Erbarmen war, dass Jesus das Gott für mich hat, dass er mich retten wollte aus der Verlorenheit meiner Schuld, aus der Sklaverei der Sünde, dass er mich freimachen wollte davon, dass mein Leben hier und jetzt sich erschöpft, dass er mir Heil gegeben hat, Frieden mit Gott, dass er mir ein Leben in Fülle geschenkt hat durch den Heiligen Geist. Denken wir an Römer Kapitel 8, dieses wunderbare Kapitel, wo der Heilige Geist das instand setzt und verwirklicht, was Jesus für uns getan hat. Das alles ist und noch viel mehr die Barmherzigkeit Gottes, die er an uns getan hat. Und weil wir ihm also alles zu verdanken haben, was uns im Leben und Sterben wichtig ist, darum ist es auch die logische Folge, uns ihm ganz zur Verfügung zu stellen. Darum sagt Paulus, das ist euer logischer Gottesdienst. Logischer Gottesdienst, euren Leib nun ihm zur Verfügung zu stellen, das als Eigentum. An einer anderen Stelle unterstreicht Paulus das in 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Da fragt er, oder wisst ihr nicht? Ich bin gewiss, liebe Schwestern und Brüder, ihr wisst das. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist und ihr euch nicht selbst angehört? Das ist es. Dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Unser Körper ist ein Tempel, in dem Jesus durch den Heiligen Geist König ist und regiert, in der er das Sagen hat über unser Leben. Ja, wollen wir uns ihm entziehen? Ist es nicht logisch, uns ihm dann auch hinzugeben, damit er als König an uns und durch uns wirken kann, wie er das will? Dass er durch uns segnen kann, wie er es sich gedacht hat? Und darum ist die Antwort unseres Glaubens einfach ganz Hingabe an ihn. Ihm uns hinzugeben, dass er durch uns regieren kann. Denn Paulus setzt fort, darum verherrlicht Gott in und mit eurem Leib, denn ihr seid teuer erkauft. Teuer erkauft. Das knüpft an den Brauch im Altertum, als Sklaven auf dem Markt, aus fremden Ländern zum Teil, zur Schau geboten wurden. Und dann konnte also ein Herr einen Sklaven kaufen, damit er ihm dient. Dann hat er ein Geld dafür bezahlt und dann wechselte das Eigentumsrecht des Sklaven vom Sklavenhalter auf den neuen Herrn. Sieht, so hat Jesus sein Leben, sein Blut für uns als Lösegeld gegeben, als Opfer, um uns herauszukaufen aus der Sklaverei des Teufels, aus der Macht der Sünde, aus der Vermacht unserer Schuld, hat uns aus dieser einen Oberherrschaft herausgekauft und sich und ihm selbst zum Eigentum gemacht. Dass er nun über uns regiere, dass er nun uns gebrauchen kann, wie er es will. Und das ist nicht Sklaverei, das ist Freude. Das ist Dienst für ihn. Und aus diesem Grund dürfen auch wir unser Leben ihm ganz hingeben. Durch Jesu Hingabe als Opfer in den Willen Gottes hat er stellvertretend für uns den Tod erkauft, erlitten, damit wir sein Eigentum werden. Und nun heißt es, habt ihr öfter gehört, verherrlicht Gott in eurem Leib. Ich ermahne euch, euren Körper Gott zur Verfügung zu stellen. Interessant ist, was Paulus nicht dachte, naja, gebt euer Leben Gott oder eure Seele, sondern euren Körper. Das wird also ganz konkret, was man anfassen kann, was man fast betasten kann, was man sieht, was handeln kann, was spüren kann. Das heißt, in allen Lebensbereichen des Alltags soll unser Leib ihm zur Verfügung gestellt sein. Unser Körper verbindet uns doch mit unserem konkreten Alltag. So sollen wir ihn mit unserem konkreten Leben mit Gott verherrlichen. Das ist ein logischer Gottesdienst. Es ist logisch, deshalb ihn durch unser Leben zu verherrlichen im Gottesdienst, den wir in unserem Alltag praktizieren. Seht einmal, so wichtig nimmt Gott unseren Körper. Denn es ist eine Wahrheit, die nicht immer so klar gewesen ist, auch im Laufe der christlichen Kirche nicht immer klar gewesen. Da gab es oft eine Zeit, in der der Leib als etwas Böses angesehen wurde und dass er vernachlässigt wurde oder man mit ihm tun konnte, was man gerade wollte, um ihn damit zu schädigen, um ihn zu missbrauchen. Aber es gibt einen Spruch eines schwäbischen Pfarrers und Geistlichen, nämlich von Oettinger, der hat gesagt, das Ziel aller Wege Gottes ist verklärte Leiblichkeit. Verklärte Leiblichkeit ist das Ziel aller Wege Gottes. So hat es angefangen mit der Schöpfung. Gott hat sich Gedanken gemacht und er hat diese Gedanken in die Tat umgesetzt in einer wunderbaren Schöpfung, vollkommenen Schöpfung, hatte das sichtbaren Ausdruck finden lassen. Und als Jesus kam, blieb er nicht irgendwie weg, weit weg, kam nicht als Geist, als Engel, sondern das Wort wurde Mensch, da steht wörtlich, wurde Fleisch. Ja, wurde Fleisch, Fleisch und Blut, wie wir. So konkret ist Gott in die Welt gekommen. Und am Opfer Jesu, dort hat er seinen Leib hingegeben. Hebräerbrief sagt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, sagt Jesus, aber einen Leib hast du mir gegeben. Und diesen Leib hat Jesus Gott hingegeben als Opfer. Und so ist Jesus Christus auch leibhaftig auferstanden. In Korinth und anderswo gab es damals Leute, die, wie es Paulus sagt, die Auferstehung geleugnet haben. Es gäbe keine Auferstehung. Die haben nicht gedacht, dass Jesus tot geblieben ist, sondern die haben nur gedacht, dass er als Geist irgendwie weit existiert, aber nicht, dass er leibhaftig auferstanden ist. Damit haben sie das Evangelium verkürzt, denn vollkommene, verklärte Leiblichkeit ist das Ziel aller Wege Gottes. So ist Jesus Christus in einem Leib, einem neuen Leib auferstanden. Und er wird als leibhaftiger Sohn Gottes wiederkommen. Alles ganz konkret. Und auch uns wird gesagt, auch wir werden nicht als Geist irgendwie nur fort existieren, sondern es werden alle Menschen leibhaftig auferstehen. In einer verklärten Leiblichkeit werden wir auferstehen. Und wenn von der Ewigkeit die Rede ist, dann neigen wir dazu zu sagen, naja, ich komme in den Himmel. Das ist richtig, aber das ist nicht das Letzte. Die Schrift sagt, dass der Seher Johannes das Heiligtum Gottes, das heilige Jerusalem, herabkommen sieht auf die Erde. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnen. Das ist unsere Zukunft, eine neue Erde, wo wir als verklärte Menschen, verklärter Leiblichkeit ewig sein werden. Das ist das Ziel aller Wege Gottes. Ich führe das deshalb so aus, damit uns bewusst wird, wie wichtig Gott unseren Leib, unseren Körper nimmt. Und das ist wichtig auch dann, wenn wir merken, dass er schwach wird, wenn er alt wird, wenn er hinfällig wird. Es bleibt Gott wichtig, unser Körper, dass wir mit ihm dienen. Das höchste, das eigentliche Ziel unseres Lebens ist also, uns ganz hinzugeben mit unserem körperlichen Leben, um ihm damit im Alltag zu dienen. Denn, wiederum sagt Paulus, 2. Korinther 5, Vers 10, wir werden alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder empfängt, wie er gehandelt hat bei Leibesleben. Wie er mit seinem Leib gelebt hat, gewirkt hat, wie er mit seinem Leib Gott gedient hat oder nicht, das wird einmal offenbar werden. So ernst nimmt Gott unsere leibliche Existenz. Aber damit unsere Ganzhingabe unseres Leibes an ihn ihm wohlgefallen kann, musste erst etwas an uns geschehen. So einfach ging das nicht. Und darum ist mein zweiter Teil zu fragen, worum besteht jetzt eigentlich die Qualität, die unser Gottesdienst als Opfer hat. Die Qualität beschreibt Paulus mit drei Worten. Lebendig, heilig und wohlgefällig. Bei näherem Hinsehen können wir manche Parallelen zum sogenannten Brandopferaltar und Brandopfer entdecken, dass die Israeliten zu verschiedensten Anlässen auf dem Brandopferaltar geopfert haben. Im Vorhof der Stiftshütte und auch der Tempel stand ein eherner Altar mit großen Ausmaßen, der groß genug war, damit dort Opfertiere an den Hörnern angebunden werden konnten. Und wenn das geschah, wenn also jemand ein solches Ganzopfer brachte, ein Lamm oder ein Widder oder was Ähnliches, dann wurde er festgebunden, wahrscheinlich vorher betäubt, das ist aber schwierig, so einen Ochsen festzubinden. Dann wurde er geschächtet, das Blut wurde in dem Boden des Altars ausgeschüttet. Ein ziemlich drastisches Bild, dass der, der kommt, sich selbst Gott zum Opfer gibt, indem er dieses Tier opfert. Er gibt sich selbst Gott zum Opfer dar. Auch das steckt in diesem Wort, in diesem Art des Opferns. Dann wurde der Priester ein Metzger und hat also das Tier fachgerecht aufgeteilt und auf den Altar gelegt. Und dann ging alles in Flammen auf und alles wurde entzündet. Das ist ein Bild dafür, dass wir uns auch nun nicht ein Tier, sondern wir uns als Mensch mit Leib und Leben zum Ganzopfer ihm auf den Altar legen und es ihm weihen. Darum steht auch ein Opfer, zum Opfer das Wort Schlachtopfer, steht da im Text Schlachtopfer. Das ist der Hintergrund dieses Wortes. Nun die Merkmale lebendig. Wie können wir nun unser Leben zu einem lebendigen Opfer Gott zur Verfügung stellen? Wie hat sich die Barmherzigkeit Gottes denn ausgewirkt? Die Barmherzigkeit, Kraft derer Paulus ja seine Hörer, seine Leser und uns ermahnt und ermutigt. Ich würde es uns gerne vorlesen, wie sich das ausgewirkt hat. Da schreibt Paulus nämlich im Epheserbrief, ich muss kurz meinen Spiegellesen hier aufsetzen. Paulus schreibt in Kapitel 2, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Sünden mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet und an uns mit auferweckt und mit eingesetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Ja, welch ein Wort, welch eine Aussage, dass Gott uns, die wir eigentlich tot in Sünden sind, also gar nicht lebendig, so wie wir von Natur aus sind, können wir uns Gott gar nicht hingeben, weil wir durch unsere Sünden von Gott getrennt sind. Aber Gott hat uns mit Christus auferweckt, nachdem Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat. Also die Ursache für unseren Tod, weshalb wir für Gott tot sind, Tod in Sünden, heißt es am Anfang des Kapitels. Und mit seinem Tod hat er unseren geistigen Tod, unsere Trennung von Gott aus der Welt geschafft. Und hat die Voraussetzung geschaffen, dass er uns mit ihm lebendig machen konnte. Darum sind wir mit Christus gekreuzigt. Aber nun lebe ich und Christus lebt in mir. Weil also wir durch Christus lebendig gemacht worden sind. Nur darum können wir uns ihm auch als ein lebendiges Opfer hingeben. Mit dem Leben, das er in uns gelegt hat durch Jesus Christus, der in uns lebt. Der zweite Qualitätsmerkmal ist Heiligkeit. Aber wie können wir denn vor Gott ein heiliges Opfer werden? Hier wird spätestens klar, das kann ich nicht schaffen, das kann ich nicht bringen. Denn wir halten uns nicht so, dass der heilige Gott uns so annehmen kann. So unheilig, wie wir tatsächlich sind, ist es unmöglich. Nun haben wir hier ein Dilemma. Wir sind also total überfordert, wollten wir unser lieben Gott als heiliges Opfer darbringen. Aber weniger als heilig reicht Gott nicht. Also wir können es nicht, weil wir es nicht sind, aber weniger geht bei Gott nicht. Ja, was dann? Es gab nur einen, der sich vollkommen heilig und ohne Sünde Gott zum Opfer geben konnte. Jesus Christus. Für Gott ein heiliges Opfer zu werden, so hat Jesus den Weg für uns bereitet. Ich will es ein wenig erläutern. An Johannes 17, Vers 19, das kennt ihr, da sagt Jesus im hohenpriesterlichen Gebet, ich heilige mich für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Das ist der Schlüssel. Ich heilige mich für sie und damit auch für uns, hat Jesus gesagt. Sein ganzes Leben als Mensch hat er beständig Gott geweiht. Mit allen Bereichen seines und Kräften seines menschlichen Lebens, mit all seinem Tun und Lassen, hat er sich Gott hingegeben und war ihm ein hingegebenes Opfer. Diese ständige Weihe als Mensch für seinen himmlischen Vater vollendete sich, indem er ans Kreuz ging, im Gehorsam seinem Vater gegenüber, um dort sein reines, heiliges Leben zum Opfer zu geben, zum Sündopfer zu geben für unsere Sünde, zum Brandopfer, zum Ganzopfer für uns. Und weil Jesu Hingabe stellvertretend für uns gewirkt ist, weil sie für uns geschehen ist, rechnet er uns seine Heiligkeit zugute, auf dass auch sie geheiligt seien in Wahrheit, indem Jesus am Kreuz all unsere Unheiligkeit, unsere Sündhaftigkeit, ja unseren alten Menschen auf sich genommen, angezogen hat, hat er das von uns abgewandt, um uns wiederum Anteil an seinem heiligen Menschsein zu geben. So sieht der Vater uns in Christus, in seinem liebten Sohn, durch ihn heilig an. Das ist das Geschenk der Gnade. Und nur darum ist es möglich, dass wir unser Leben als heiliges Opfer hingeben können, weil wir durch Christus geheiligt sind in seiner Wahrheit. Und schließlich wohlgefällig. Wie kann unser Leben zu einem Gott wohlgefälligen Opfer werden? Zu einem Leben, das Gott im Alltag gefällt? Auch bei dieser Eigenschaft macht Paulus eine Anleihe bei der Opfersprache Israels. Wenn dort im Alten Testament gesagt werden soll, dass Gott ein Opfer, das ihm dargebracht wurde als Tieropfer, dass es ihm gefällt, dass er es annimmt, dann lesen wir, und Gott roch den lieblichen Geruch. Ein vielleicht unpassender Vergleich, wenn wir in diesen Frühlingstagen durch die Straßen gehen, das ist, oh, gibt auch mal einen lieblichen Geruch, nämlich da, wo gegrillt wird. Was ganz anderes hier, aber es ist also eine menschliche Sprache, die das Alte Testament verwendet, um uns zu zeigen, was Gott gefällt. Wenn das Opfertier in Flammen aufging, ja, ich habe Wohlgefallen daran. Und genau das lesen wir in Epheser 5, Vers 1 und 2. Christus hat uns geliebt und sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Das heißt, als Jesus sich dem Vater zum Opfer gab als reines Opfer, da hat Gott daran Wohlgefallen gehabt. Er hat es angenommen, es hat ihm befallen. Bevor wir also unser Leben Gott als ein heiliges, als ein wohlgefälliges Opfer hingeben können, hat Jesus das für uns getan. Jesus hat es für uns getan. Von Martin Luther stammt eine sehr tiefgründige Feststellung, der sagt, wir sind für Gott nicht liebenswert, aber die Liebe Jesu macht uns liebenswert für Gott. Wir sind nicht liebenswert, wie wir sind, aber die Liebe Jesu macht uns vor Gott liebenswert. Ich habe gedacht, das ist doch in der Partnerschaft auch nicht anders. Den Ehepartner, die Ehepartnerin lernt man dann raus, dass die uns gut kennen. Das sind manche Dinge, die gefallen uns nicht. Aber wieso haben wir Wohlgefallen an unserem Partner? Weil wir ihn mit Augen der Liebe anschauen. Wenn wir unseren Partner mit Augen der Liebe anschauen, haben wir Wohlgefallen an ihm und sehen gar nicht so sehr, überhaupt nicht vielleicht, das, was negativ ist. Tja, dieser Blick der Liebe ist es, der uns von Gott her gilt. Und um Jesu Willen sind wir vor Gott liebenswert. Gott hat Gefallen an uns um Jesu Willen. Und hier sehen wir wiederum, es ist nicht unsere Frömmigkeit, nicht unser Bemühen, das uns vor Gott lebendig und heilig und wohlgefällig macht, sondern alle drei Qualitäten sind Jesu Verdienst. Ist das, was Jesus für uns getan hat, ist seine Gnade an uns. Das haben wir alles seiner Barmherzigkeit zu verdanken, ihr Lieben. Unser Leib ist nun durch Christus lebendig, heilig und Gott wohlgefällig geworden und darum auch unser Alltagsgottesdienst, wenn wir ihm uns hingeben. Wir geben uns ihm hin, wir legen uns ihm als Ganzopfer auf den Altar. Und es war üblich bei den Opfern Israels, bei den Brandopfern, dass der Opfer, ja, dieses Opfertier ja geteilt wurde und dass die Fettstücken, die inneren Fettteile in diesem Tier, das Kostbarste, als Kostbarste angesehen wurden und wurden oben auf das Opfer draufgelegt. Das durfte nie, kein Mensch durfte je von dem Fett des Opfers essen, das gehörte ganz allein Gott, das Tier auch. Übertragen heißt das, leben wir uns ihm doch als Ganzopfer auf seinen Altar, unseren Körper, unser Leben und unser Herz obendrauf. Und lass es entzünden vom Feuer seiner Liebe, damit es aufgeht, sich entzündet für ihn durch den Heiligen Geist, damit wir brennen für ihn und wohlgefällig sind für ihn im Alltag. Aus Liebe und in seiner Liebe entzündet zu sein, zu leben durch den Geist, dass wir verzehrt werden gleichsam durch diese Liebe für ihn. Soweit zu der Qualität, die Gott uns gegeben hat durch Jesus. Und nun, wie sieht das nun konkret in unserem Alltag aus? Denken wir nochmal dran. Paulus verharrt nicht im Allgemeinen, nicht verschwommen. Er hat seinen Sohn mit Haut und Haaren auf die Erde gesandt und hat an seinem Leben uns konkret seine Liebe gezeigt. Darum soll unsere und kann unsere Antwort nicht anders sein. Unser Glaube soll in allen Lebensbereichen einen klaren Umriss bilden, erkennbar Gestalt annehmen, ablesbar in unserem konkreten Verhalten. Darum gilt es, unser körperlich konkretes Leben und dem Herrn ganz und gar zur Verfügung zu stellen. Hier wird dann wichtig, was Paulus im zweiten Vers schreibt, den ich nur streifen kann heute Morgen, wo es heißt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. Wörtlich steht da, stellt euch nicht dieser Welt gleich, dem Schema dieser Welt gleicht euch nicht an, sondern verändert euch, verwandelt euch, da steht das Wort Metamorphose, verwandelt euch wie aus einem Schmetterling, wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird, eine Verwandlung durchmachen, eine Veränderung durchmachen. Das ist die Wirkung unseres Alltagsgottesdienstes, dass wir verändert werden, dass wir einen neuen Sinn bekommen haben, die Erneuerung eures Sinnes, die Jesus in uns hineingelegt hat, dass wir ein neues Denken, eine neue Einstellung, ein neues Verhalten verinnerlichen. Früher drehte sich alle um uns selbst. Nun aber hat unser Leben eine Änderung erhalten. Einen neuen Sinn haben wir bekommen. Der Uhrzeigersinn ist die Richtung, den der Zeiger nimmt, sodass auch wir eine neue Ausrichtung unseres Lebens bekommen haben für Gott und auch für Menschen. Und genau diese neue Ausrichtung, durch sie ist es, durch die wir uns verändern, die innere Kraft unserer Veränderung ist. Was das heißen könnte, möchte ich nun euch nochmal an den drei Eigenschaften durchbuchstabieren, die wir miteinander schon kennengelernt haben, lebendig, heilig und wohlgefällig. Lebendig. Wo ist die Quelle des Lebens? Paulus schreibt in Galater 2, ich bin mit Christus gekreuzigt. Mein alter Mensch ist mit ihm ans Kreuz gegangen. Ich bin mit ihm gestorben. Ich lebe, aber Christus lebt in mir. Das ist das Geheimnis meines neuen Lebens. In meinem Geist, in meinem Körper wohnt er. Wie gesagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Welch eine Wertschätzung. Welch ein Adel. Ja, auch in unserem sterblichen, schwächlichen Körper sind wir vor Gott wertgeschätzt. Das sage ich auch mir, denn ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Dann, wenn unser Körper älter wird, hinfällig wird, schwach wird, dennoch schätzt Gott unsere leibliche Existenz wert. Er möchte uns auch hier helfen, möchte hier uns Kraft geben. Und deswegen sagt Paulus, was ich nun lebe in meinem Fleisch, in meinem Körper, lebe ich am Glauben an den, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Der sich für mich hingegeben hat, darum gebe ich mich ihm hin als ein lebendiges, durch ihn lebendig gemachtes Opfer. Es ist alles andere als egal, wie wir mit unserem Körper umgehen. Paulus schreibt Römer 13, Vers 14, pflegt und sorgt für euren Körper. Wir sollen also nicht Raubbau treiben mit unserer Gesundheit, sondern genügend Schlaf, genügend Entspannung haben, einen Mix an Ruhe und Bewegung zu haben. Ich glaube, das gilt unabhängig vom Alter. Verschieben sich vielleicht ein wenig die Schwerpunkte. Das heißt aber nicht, dass wir deshalb bequem werden sollen. Denn Paulus fügt hinzu, pflegt euren Körper, aber nicht bis Begierden erregt werden. Also Müßiggang ist aller Laster Anfang, sagt das Sprichwort. Dann kommt man auf dumme Gedanken. Es liegt also an uns, dass wir auch körperlich so gut es irgend geht uns frisch halten und eine gewisse Fitness bewahren. Und denkt ihr vielleicht, was will dieser etwas jüngere Mann da vorne uns sagen von Fitness? Will er uns sagen, die wir doch, wie gesagt, an unserem Körper oft genug leiden und die Schwachheit erleben, Krankheit und so weiter erfahren, was will er uns von Fitness reden? Sollen wir auf die Aschenbahn laufen? Nein. Es geht mir nicht um sportliche Fitness. Es geht mir aber darum, dass wir auch in dem, wie es uns möglich ist, uns unseren Körper so pflegen, dass wir mit unserem Körper noch von Gott gebraucht werden können, dass wir noch auf die Beine kommen, wo möglich ist, dass er uns zum kleinen Diensten und größeren Diensten noch einsetzen kann. Darum geht es, dass wir nicht träge und selbstbezogen werden, sondern ihm zur Verfügung sind, bereit sind, ihm zu dienen. Dass wir uns nicht eine ungesunde, einseitige Ernährung zumuten, Raubbau mit unserer Gesundheit treiben. Das sind alles Dinge, die gehören hier mit hinein. Das Wort Jünger heißt lateinisch Discipulus. Im Wort Discipulus steckt das Wort Disziplin. Und ich lese euch mal, was Paulus zu diesem Thema gesagt hat, geschrieben hat im 1. Korinther 9. Jeder aber, der sich im Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Körper und ich unterordne ihn, damit ich nicht anderen predige und aber selbst verwerflich werde. Paulus hat es nicht zugelassen, dass sein Körper sein Leben diktiert. Die Bedürfnisse seines Körpers durften ihn nicht diktieren. So hätte er den Dienst, den der strapazenreichen Dienst, den er zu tun hatte, niemals ausführen können. Seit vielen Jahren, fast 20 Jahren, habe ich jedes Jahr eine Woche, 10 Tage eine Fastenzeit. Ich sage das hier deshalb, weil das für mich einer der Beweggründe ist, weil ich in der Zeit sagen möchte, Herr, ich möchte dir zeigen, dass nicht meine Bedürfnisse des Essens und Trinkens und andere körperliche Bedürfnisse mich beherrschen dürfen. Ich verzichte darauf eine Zeit lang, um dir als lebendiges Opfer hingegeben zu sein, das darauf verzichten kann, weil ich möchte, dass nur du mich bestimmst. Das hat eine disziplinierende Wirkung auf mein Leben, auf meinen Geist. Und ich gehe jedes Mal gestärkt aus dieser geistlichen Übung hervor und es begleitet mich auch lange in meinem Dienst und in meinem Leben. Es kommt also darauf an, dass wir nicht geistlich tot sind bei lebendigem Leib, sondern dass wir innerlich lebendig sind, lebendig bleiben. Und ich lese euch noch ein Wort zur Ermutigung. Psalm 92, da steht, die Gepflanzten im Hause des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes, noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist, er ist mein Fels, kein Unrecht ist an ihm. Bis ins Alter frisch und fruchtbar. Das bezieht sich natürlich auf unser geistliches Leben. Aber wie soll das geschehen, wenn unser Körper nicht mitmacht, wenn wir unseren Körper nicht entsprechend so gut es irgend geht, am Leben halten und ihn fit halten, dass wir vor Gott brauchbar sind? Das alles sicher sehr begrenzt, aber das, was uns in unseren Begrenzten möglich ist, sollten wir doch dennoch tun an dieser Stelle. Ich möchte dazu ermutigen, dazu ermuntern. Heilig ist dein Leib ein Mittel und Werkzeug in der Hand Gottes, ihm zu dienen? Das war nicht immer so. Römer 6, 19 steht, wie ihr eure Glieder, euren Körper hingegeben habt, das ist auch eine Hingabe gewesen, an den Dienst der Unreinheit und der Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Gehen wir mal einige Glieder unseres Körpers durch, früher und jetzt. Unsere Hände. Manch eine Hand hat früher gestohlen, war vielleicht gewaltsam, hat geschlagen, vielleicht in der eigenen Familie, hat verletzt. Heute tun viele mit ihrer Tastatur vieles, was sie nicht tun sollten, weil sie Dinge sehen, die nicht gut sind. Wir haben also eigenmächtig über uns verfügt. So gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit. Dass wir nun nicht mehr selbstsüchtig und unheilig handeln, zum eigenen oder fremden Schaden, sondern jetzt, wo wir ihm gehören, ihm zu dienen, uns ihm zur Verfügung zu stellen, auch mit unseren Händen, dass wir seinem Reich, seinen Interessen dienen, dass wir damit anpacken, wo es möglich ist, in der Gemeinde mitzuhelfen, wo er sie brauchen kann, dass unsere Hände hilfreich sind anderen im Alltag, dass sie andere segnen. Diese Veränderung, von der Paulus spricht, vollzieht sich immer weiter. Klassisch die Stelle Epheser 4, Vers 28. Wer gestohlen hat, also seine Hände zum Stehlen hingegeben hat, der stehle nicht mehr, aber damit ist nicht Schluss, sondern er schaffe mit seinen Händen etwas Gutes. Das heißt, er soll arbeiten, das tun, damit er auch anderen, die Mangel haben, weitergeben kann. Das ist ein wunderbarer Vers, diese Veränderung eines Menschen, der für sich selbst lebt, der selbstsüchtig seinen Körper missbraucht im Stehlen, jetzt nicht nur damit aufhört, sondern das ins Positive wendet und Gutes tut, so wie er handelt, mit freien Händen zu geben, wie es möglich ist. Oder unsere Augen. Wie lange nehmen wir Gift, nehmen wir das auf, was unsere Fantasie vergiftet und zum Bösen inspiriert, zur Sünde verleitet, wo wir missgünstig neidisch schauen? Jetzt, wo sie Gott gehören, werden sie und dürfen sie offen sein für Menschen, dass sie besehen, wo einer Not hat, dass wir das wahrnehmen, was unser Herz uns selber leitet, dass wir für ihn beten oder ihn ansprechen, dass unsere Blicke gefüllt sind mit Wärme, mit Liebe, mit Aufmerksamkeit. Ich habe in dieser Zeit der Maskerade immer versucht, auch wo man hinkam zum Einkaufen und so besonders mit meinen Augen freundlich zu gucken, zu strahlen, ja. Dass man etwas bisschen durchkam, die Maske, dass er sonst alles verdeckt. Also Blicke gefüllt mit Liebe, mit Wärme. Unsere Ohren. Sind unsere Ohren noch offen für Verleumdung? Für Lüge, die andere verbreiten über andere? Hören wir dann gerne zu und sagen, naja, ich bin ja doch besser. Achten wir, leihen wir unser Ohr. Das ist ja anders, wir leihen unser Ohr. Klatsch und Tratsch, und besonders wenn jemand schlecht gemacht wird, der nicht dabei ist, lassen wir das zu und sind dann eigentlich auch ganz angetan innerlich, wenn wir es zugeben würden. So ist es aber nicht mehr im Sinne Jesu, sondern auch unsere Ohren gehören jetzt dazu, in die Veränderung hineinzukommen, dass wir jetzt eher zuhören können, wenn andere mit uns sprechen. Ganz an der Not haben, dass unsere Ohren zuhörende Ohren wird, dass unsere Ohren auch tiefer hören können, was einer wirklich meint, wenn er etwas sagt. Vom Mund, da möchte ich am liebsten schweigen, denn welche Flut an Bösen und Niederträchtigkeit kommt aus diesem bösen Feuer, Tag für Tag, überall in den Medien, überall im Verborgenen, manchmal auch in unserem Leben zutage. Auch das soll und kann anders werden. Doch hier erlaube ich mir wieder mal ein bisschen aus dem Epheserbrief vorzulesen zu dieser Stelle, weil es so klassisch da steht, Epheser 4, Vers 25. Darum legt die Lüge ab. Und redet die Wahrheit, jede mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, dann sündigt nicht. Die Sonne soll nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt nicht Raum dem Teufel. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Munde gehen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gutes bringt. Wird alle Bitterkeit und Wut sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig, vergebt einander, wie Christus auch euch vergeben hat. Ja, so verändert sich unser Reden, unser Mundwerk, wenn wir es ihm zum heiligen Opfer hingeben, damit es heilig wird in unserem Alltag und wir lernen, das, was uns angelegt ist, auszuleben. Lebendig, heilig, wohlgefällig. Alle Felder unseres Alltagslebens dürfen ihm wohlgefällig sein. Werden, wo wir manchmal auch fragen müssen, Herr, was ist dein Wille? Ganz konkret dürfen wir ihm dienen und Freude bereiten, in der Küche oder in der Hausarbeit, ganz praktisch. Da, wo wir eine Berufsarbeit haben oder am Arbeitsplatz sind, wo wir Kinder zu erziehen haben, wo wir für unsere Familie da sind, wie wir unsere Freizeit verbringen, wie wir unsere Hobbys pflegen, nach Gott fragen, Denn Hobbys ermöglichen Kontakt, Kontaktpflege auch mit anderen. Und damit sind wir bei dem, was im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 1 und 2 steht. Ich sage es noch einmal. Das beginnt mit den Worten: Werdet nun Gottes Nachahmer und wandelt in der Liebe. Wandelt in der Liebe. Denn das ist, meine Worte, vor Gott bestimmt wohlgefällig. Werdet Nachahmer Gottes und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus euch geliebt hat und gegeben sein Leben als Gabe und Opfer. Gott zu einem angenehmen Geruch. Seht ihr mal, wenn wir so in Lernen seiner Liebe zu leben, in Ohren, Augen, der Mund, unser ganzes Leben immer mehr von dieser Liebe durchdrungen und erfüllt wird, dann werden wir diesen Alltagsgottesdienst lernen zu schätzen. Dann werden wir merken, was, wie wichtig das ist und dass diese wirklich unsere Kraft und Gottes Kraft benötigt, damit wir das hinbekommen. Wir halten also fest, unsere Hingabe unseres Leibes und Lebens an Gott ist eine logische Folge dessen, dass er alles für uns gegeben hat. Die Qualität, die er unserem Alltagsgottesdienst, unserem Körper gegeben hat, ist, dass er in Christus lebendig, heilig und wohlgefällig geworden ist. Und diese Qualitäten, die dürfen wir im Alltag einbringen und umsetzen in genau diesen Bereichen unseres Lebens. Dass auf diese Weise unser Alltag zu einem Gottesdienst wird, der Gott verherrlicht. Und wenn wir dann zum Gottesdienst kommen, wenn wir zusammen sind, dann merken wir, wie viel Vergebung wir brauchen, wie viel Kraft wir brauchen, wie viel Hilfe wir brauchen, damit unser Alltagsgottesdienst gelingen kann. So segne uns unser Herr, dass er dieses sein Wort uns zu Herzen gehen, unser Leben ganz konkret prägen, mehr und mehr. Gott segne uns alle auf dem Weg der Nachfolge und auf diesem Weg, dass unser Alltag immer mehr zu einem Gottesdienst wird, der Gott wohlgefällig ist und damit auch einander wohlgefällig und zum Guten sein kann. Amen.